Hallo.
Hallöchen.
Also, ich hatte es ja schon mehr oder weniger professionell angeteasert
Wie du es halt einfach so kannst.
in der letzten Folge, dass ich ja unbedingt dir was erzählen muss. Und du weißt das ja eigentlich
Ja.
schon. Aber ich tue jetzt so, als würde ich es dir das erste Mal erzählen,
Ja.
weil unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die ja logischerweise über 12.000 sein müssen, wenn wir alleine schon 12.000 Leute auf Instagram haben.
Alter, das ist
Das ist so
so
krass.
krass.
Ey, wie viele Leute hören uns, glaubst du, zu?
Das weiß ich nicht, aber es sind viele.
Es ist ja auch egal, selbst wenn es nur eine ist.
Ja, und ich muss dir auch sagen, dass ich es
Sage
einfach
ich jetzt so.
so hart feiere, dass es, also in jeder Woche gibt es eine Nachricht, wo eine Frau uns schreibt: Oh Gott sei Dank habt ihr darüber geredet, das hat mir so gut getan und ich liebe das so.
Ja.
Weißt du, dann denke ich so, das ist eine richtig coole Sache, die wir hier machen, weil wir, wenn es nur eine Mutter ist, die total abgekämpft irgendwie mit dem Kinderwagen draußen rumschiebt und sich einsam fühlt oder einfach sich nicht gesehen, und dann hört die uns zu und denkt so, Gott, es geht so vielen scheinbar so.
Ja, ich finde auch, das ist so. Und ich muss auch sagen, auch einfach nur zwischen uns, ich fühle mich dir so verbunden, weil wir
Ja.
natürlich so viel, ich weiß nicht, ob ich mit irgendeinem Menschen so viel rede wie mit dir. Und so war das ja auch, als du mich neulich gefragt hast, wie geht's dir oder wie war Dänemark-Urlaub? Und ich habe einfach voll angefangen zu heulen. Weil, das kann man ja nur, kennt ihr das, man kann sich ja nur bei Menschen, die einem nahestehen
Ja.
oder denen man so richtig vertrauen kann, bei denen kann man sich fallen lassen.
Ja.
Und so war das bei mir. So, das war ein geiler Teaser
Das
jetzt
war richtig
fürs
gut,
Thema.
ey.
Nee, also ich wollte nämlich erzählen. Nee, warte mal, ich sag's anders. Ich wollte in dieser Folge über Krankenhausaufenthalte mit Kindern sprechen,
Ja.
weil das gerade bei mir ganz aktuell war und ich hatte das überhaupt nicht thematisiert auf meinem Instagram oder sozialen Medien, weil das habe ich irgendwie nicht geschafft. Und jetzt in diesem Safe Space, das ist ja auch nochmal irgendwas anderes, habe ich das Gefühl, jetzt kann ich das machen. Also, stay tuned. Intro.
Nähere Infos gibt es in 3, 4 Wochen.
Nee, ich schieße jetzt los. Also, es ist nämlich so, dass meine Family, also mein Mann, und Fritz und Franz und ich und auch sehr gute Freunde von uns, eine befreundete Familie, waren im Dänemark-Urlaub für ein paar Tage und es war wunder, wunderschön, weil wir hatten so ein richtig geiles Haus und in Dänemark gibt es ja so geile Ferienhäuser, die sind ja irgendwie
Das sah
dafür
so
bekannt, ne?
schön aus,
Das
ey.
ist so krass und die haben auch so große Häuser, wo dann wirklich sich zwei Familien zusammentun können und die sind noch nicht mal so teuer. Ich habe mir immer früher gedacht, das ist so teuer, das kann man sich nicht
Ja.
leisten, aber das ist viel günstiger als ein Hotel.
Oh,
Also
geil.
viel günstiger und dafür hast du so ein richtig geiles Haus mit Garten und so. Also, wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut, weil wir hatten ein richtig geiles Haus mit Garten und in diesem Garten gab es auch noch eine Schaukel, mehrere Schaukeln, eine Rutsche, ein Trampolin, das war so im Boden eingelassen, Riesenteil und es war richtig schön und wir haben uns total gefreut, haben gerade Essen gemacht und wollten dann unbedingt zum Strand. Das war auf so einer kleinen Insel, Fanö, die ist so hinter Rømø, kennt man vielleicht. Also
Fahne und
Sylt,
Römmel,
Rømø.
natürlich.
Es ist Sylt, Rømø, Fanö, quasi
Ja.
so, glaube ich.
Klingt auch
Also,
schon so schön, ne?
ja, das klingt auch schön. Man kann nur mit einer Fähre rüber. Das heißt, man ist auch so ein bisschen abgeschottet. Total schön, dachte ich. Nein, es war auch wirklich total schön, aber das mit der Fähre wurde uns später ein Verhängnis. Weil man muss halt mit dieser Fähre zum Festland und zurück. Auf jeden Fall, wir wollten nach dem Essen noch zum Strand und da den Sonnenuntergang angucken, weil Fanö hat die schönsten Sonnenuntergänge. Und während wir Essen machen und unser Leben genießen, sehe ich, oh, wie süß, die Freundin, die beste Freundin von Fritz, die war mit dabei, mit ihrer Family, die kümmert sich gerade total süß um Franz. Also, die ist auch so lieb, die hat ihn auch so gern und die nimmt ihn so richtig in der Hand und kümmert sich um den. Und die beiden sind auf diesem Trampolin. Und oh, wie süß, Franz, der liegt gerade so auf dem Bauch und lacht. Der lacht so doll. Das ist so süß. Und ich sag noch zu meinem Kumpel, dem Papa von der Freundin, ey, guck mal, wie er lacht. Und plötzlich merke ich, ich glaube, der lacht gar nicht.
Oh
Und
Gott, Olivia.
merke, der weint. Und das ist ja bei diesen kleinen Kindern, ich meine, Franz ist 2,5, da weiß man manchmal den Unterschied nicht so ganz.
Ja.
Und dieses Trampolin, das war kein Trampolin, wo man rausfallen kann. Ich weiß, dass Trampoline sind Todesmaschinen.
Ja.
So sage ich das immer. Das mein Bruder, der sagt nämlich immer zu allem Spielzeug Todesmaschine, wenn es irgendwie gefährlich ist, zum Beispiel ein Pucki oder so. Auf jeden Fall, bei Trampolin weiß ich, da muss man eh aufpassen. Aber ich dachte mir, gut, der springt ja nicht mal richtig. Das andere Mädchen springt und der hopst, der bounced da so ein bisschen mit. Und ich merke, der weint. Und der kleine Knirps rennt auf mich zu und sagt, Mama, Arm ist gebrochen, Arm ist gebrochen. Und ich denke mir, süß, und Mann, hat er sich wehgetan. Okay, nehme ihn in den Arm, sei alles gut, er hört nicht auf zu weinen, hört nicht auf zu weinen. Wir wollten gerade los zum Strand. Und ich sage, ach komm, fahren wir erstmal zum Strand, will ihn beruhigen. Und nach so einer Minute oder zwei merke ich, ah, das wird nicht weniger, das Weinen. Und das lässt sich auch nicht so richtig verändern. Aber wir setzen uns alle ins Auto und ich denke mir, jetzt warten wir mal ab. Weil das ist, er konnte den Arm bewegen, dachte ich. Ganz am Anfang, als ich ihn umarmt habe, dachte ich mir, ah, der wirkt ein bisschen anders, der wirkt ein bisschen schlaff. Vielleicht ist er ausgerenkt. Das war eigentlich mein erster Gedanke, weil ich weiß, bei Fritz, der hatte sich zweimal den Arm, den Ellbogen so ausgekugelt.
Mhm.
Das haben kleine Kinder ganz oft. Deswegen darf man ja zum Beispiel auch nicht dieses
Engelchen
fliegen und so,
ja,
oh Gott, auch Todesmaschine.
Oh, ganz schlimm.
Ja, und aber ich wusste schon aus Erfahrung, okay, bei diesem Ausrenken, da muss man einmal ins Krankenhaus, dann wird es wieder eingerenkt, dann geht es wieder. Es sind natürlich trotzdem schlimme Schmerzen. Erstmal dachten wir, okay, wir fahren diese zwei Minuten zum Strand, gucken, wie er sich verhält, wie es ist. Und kaum parken wir beim Strand, ich merke, der hört nicht auf zu weinen, beziehungsweise zwischendurch hat er schon so, hat er so Luft geholt und dann war er kurz still und dachte, okay. Und dann habe ich aber gesehen, er hat auch ganz gezittert irgendwann,
oh
also
Gott,
so die Unten hat so ganz
ja
gezittert.
Schlimm.
Ja, es tut mir leid, Leute, also ich als Spoiler, ich könnte jetzt nicht so glücklich darüber reden, wenn es irgendwie jetzt schlimm geendet ist. Es geht uns allen soweit gut. Aber ich merke, seine Unterlippe zittert, bibbert und dann, ich habe das große Glück, dass ich in meiner Familie sehr viele Kinderärzte und Kinderärztinnen habe, unter anderem habe mich meine ganz liebe Cousine Valerie, die ist Kinderärztin, hat auch lange auch bei der Ambulanz und so gearbeitet. Und die habe ich angerufen und ich habe ihr erzählt, ja, hier, das ist passiert. Wir sind auf dieser kleinen Insel, hier gibt es kein Krankenhaus. Das ist nämlich das Nächste, sonst wären wir sofort ins Krankenhaus gefahren.
Ach,
es gibt
Scheiße.
Kein Krankenhaus. Es gibt, die ganzen Ärzte hatten schon zu. Es gibt wirklich kein nichts. Und ich rufe sie an und meine, ja, ich denke, es ist ausgerenkt. Wie, und sie so, ich weiß nicht, also Trampolin, das kann auch schnell mal gebrochen sein. Und ich dachte mir, nee, weil der hat ja das bewegt, dachte ich mir, den Ellbogen und so. So, also ich weiß nicht, warum ich dann dachte, das wäre ausgerenkt. Aber egal, ich dachte mir, nee, ich glaube nicht, dass es gebrochen ist. Und dann meinte sie, nee, wisst ihr was, fahrt ins Krankenhaus. Das, erstens, sie kann jetzt keine Ferndiagnose geben, war ja alles richtig, aber fahrt ins Krankenhaus. Also haben wir den Großen, Fritz, bei der anderen Family gelassen. Die sind ja Gott sei Dank wie auch Familie für uns. Das war kein Problem. Und sind mit Franz zur Fähre gefahren und mussten dann erstmal 40 Minuten auf diese Fähre warten.
Oh Gott,
davor haben wir dann noch Einheimische gefragt. Wir sind noch zu, es gab so eine Art Krankenhaus, es hat aber Öffnungszeiten, gibt keine Ambulanz, da war alles zu. Dann habe ich eine Nummer angerufen, da kam ich nicht dran, beziehungsweise als ich nach einer langen Wartezeit endlich doch mal dran kam und auf Englisch geredet habe, wurde sofort aufgelegt. Das war ein bisschen doof. Und ich wusste, wenn wir mit der Fähre nach Esbjerg fahren, ist das die nächste Stadt, die ist gleich auf der anderen Seite von diesem kleinen Meer-Zwischending. Also, wie nennt man das? So, also vom Meer. Gleich auf der anderen Seite. Diese Fährfahrt ist nur 10 Minuten. Also, ist ganz nah dran. Da ist gleich ein Krankenhaus mit einer Ambulanz, die 24 Stunden offen ist. Und dann haben wir da gewartet und dann ist Franz Gott sei Dank eingeschlafen. Der war halt auch total erschöpft. Wir hatten aber keine Schmerzmittel mit. Und jetzt kommt's, das Allerschlimmste. Wir haben es immer dabei, die Krankenkassenkarten. Und genau diesmal hatten wir unsere Krankenkassenkarten nicht dabei. Weißt du, die AOK-Karte,
ja,
wir sind bei der AOK, hatten wir nicht dabei, muss dazu sagen, weil ich gepackt habe. Und ich kann nicht packen. Das macht immer mein Mann. Und natürlich habe ich die Krankenkassenkarte vergessen. War froh, dass wir an die Pässe gedacht haben. Auf jeden Fall, egal, keine Krankenkassenkarte. Ich ganz panisch, ChatGPT, was mache ich, wenn ich keine Krankenkassenkarte habe? Und dann meinte ChatGPT, danke an dieser Stelle. In Dänemark ist das System so gut, die werden euch bestimmt ohne Krankenkassenkarte dran nehmen und so weiter. Franz eingeschlafen, wir kommen zum Krankenhaus in Esbjerg endlich. Und ich stehe an dieser Ambulanzstelle und sie meint, ja, aber haben Sie diese Nummer angerufen? Ich so, ja, aber da wurde aufgelegt. Gott sei Dank konnten die alle auch Deutsch. Das war eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Ja, müssen Sie nochmal anrufen, wir können Sie hier nicht aufnehmen. Sie müssen es über eine da muss man zuerst eine Art Krankenschwester anrufen. Die legt ihn im System an und dann kann man quasi behandelt werden. Ganz komisch. Gott. Und ich fülle dieses Formular aus und ich sag dir, mein Mann stand hinten mit Franz im Arm, der hat die ganze Zeit geweint. Und ich habe so angefangen zu heulen. Wirklich, Krokodilstränen kullerten auf dieses Formular. Es war so dramatisch. Ich konnte das nicht mal richtig ausfüllen. Das wurde schon die ganze Zeit verwischt, weil meine Tränen auf dieses Formular gefallen sind. Ich habe so schlimm geheult, weil ich einfach so am Ende war. Weil das ist natürlich auch immer eine Stresssituation mit dem Mann, mit dem Partner. Dann ist der eine mal genervt. Man snappt auch so ein bisschen. Ja, so, weißt du, es ist auch
alle so
Streit,
unter Strom stehen. Und man macht sich ja auch dann so Vorwürfe sofort, warum habe ich nicht schneller reagiert und dann auch noch gedacht, der lacht und so. Das sind ja so Sachen,
ja,
die man, oh Gott, das ist so
und
schlimm.
Weil mein Mann, ich war auch so genervt von meinem Mann, weil er nämlich, seine erste Reaktion war, ey, jetzt müssen wir zu dem scheiß Krankenhaus, ich habe mich so gefreut auf den Sonnenuntergang am Strand. Das war das Einzige, was ich wollte, wo ich mir dachte, du egoistisches Schwein, wirklich, wir haben uns so gefetzt.
Der arme Kerl, wird sich so eine Vorwürfe machen.
Aber wir haben es ganz gut geschafft, weil ich war ja danach da, ich war zuerst die Starke quasi, ja, als er einfach ein egoistisches Schwein war und als ich vor Mitgefühl fast ertrunken bin, war er dann der Starke. Trotzdem finde ich, bin ich bei der ganzen Geschichte weitaus besser weggekommen, wenn ich jetzt so die Geschichte erzähle. Aber gut, ich zähle sie natürlich auch aus meiner Perspektive. Egal, auf jeden Fall waren wir dann in diesem Krankenhaus und kamen dann Gott sei Dank auch sehr schnell dran und dann sagte die Ärztin, ja, ziehen Sie mal den Pulli aus. Der hatte einen Pulli an, der Kleine. Und wir ziehen den Pulli aus und plötzlich wurde mir klar, warum er den Arm bewegen konnte. Der Arm war nicht am Ellbogen oder so gebrochen, sondern zwischen Ellbogen und Handgelenk und man hat es richtig gesehen. Das war wie, als wäre da noch ein Gelenk. Der war quasi so, da war einfach nochmal es war kein offener Bruch, es steckte jetzt kein Knochen raus. Vielleicht hätte ich eine Triggerwarnung machen sollen. Aber man hat halt gesehen, es war wirklich gebogen. Und ich dachte ja noch immer, der ist ausgerenkt, der muss nur schnell wieder eingerenkt werden und dann ist gut, dann können wir nach Hause. Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr 22 Uhr. Und die Ärztin sagt, ja, wir müssen es jetzt röntgen und dann gucken wir, ob ein Gips reicht oder operiert werden muss. Und in dem Moment habe ich natürlich wieder so angefangen zu heulen. Ich dachte, das wird schnell wieder eingerenkt und gut, was? Jetzt steht plötzlich eine OP im Raum? Was? Das gibt's doch nicht. Und wir in einem anderen Land ohne Krankenkassenkarte. Und dann kam tatsächlich die Krankenschwester auch zu mir und meinte, alles wird gut, alles wird, die muss wirklich mich beruhigen. Es hat mir dann auch so leid im Endeffekt, weil ich bin nicht diejenige, die eigentlich beruhigt werden müssen, würde, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und dann wurde geröntgt, das war auch schon schlimm, Gott sei Dank durften wir beide mit, aber ein Kind, das Schmerzen hat, den Arm so zu positionieren, dass er von verschiedenen Sachen geröntgt werden muss. Gott sei Dank haben sie ihm gleich erstmal Schmerzmittel gegeben, wir hatten nämlich keine Schmerzmittel mit, die haben gleich erstmal eine Dose Schmerzmittel gegeben. Dann kam das Röntgenbild und stellte sich raus, das ist sowohl Elle und Speiche, also beide Knochen gebrochen und an mehreren Stellen. Und dann meinte die Krankenschwester, sie muss jetzt erstmal Rücksprache halten, ob das operiert werden muss oder nicht. Und dann meinte sie, der Chirurg, der jetzt da ist, sagt, er möchte mit dem Oberarzt nochmal sprechen. Der ist erst am nächsten Tag da. Sie machen jetzt einen Gips rum und schicken uns nach Hause, dass wir noch schnell in die Fähre können und rufen uns morgen an. Das fand ich schon ganz toll. Also ich muss sagen, wirklich danke an dieser Stelle an alle, an das ganze Pflegepersonal im SPR-Krankenhaus, was gerade diesen Podcast hört. Die haben das wirklich, wirklich toll gemacht. Dann sind wir schnell nach Hause gegangen und der Kleine hat nochmal so einen Gips bekommen. So ein großer, da war dann der ganze Arm war eingegipst. Kleine Aber er hatte Armchen, nicht nur einen Gips, sondern er hatte auch drei Kuscheltiere, hat er gekriegt. Ja. Ein Eisbär, ein Braunbär und eine kleine Maus.
Vom Krankenhaus.
Wie süß und ist das denn? Das ist so süß. Und dann haben wir meine Eltern angerufen, wir haben dann erstmal alle kontaktiert, so macht euch keine Sorgen, aber das und das ist passiert. Und dann habe ich habe auch gleichzeitig mit meiner Cousine, der Kinderärztin, geschrieben, hatte ihr die Röntgenbilder geschickt und sie meinte, das ist ein ganz close call, ob man das jetzt operiert oder nicht. Weil bei Kindern wachsen die Knochen ganz nah, ganz schnell zusammen. Mhm. Hatten denn deine Kinder schon mal irgendwas gebrochen?
Also Gott sei Dank nicht. Bei meiner Tochter sind wir drumherum gekommen und ich habe so eine Angst, weil Jungs, die bewegen sich anders. Die sind irgendwie wild. Die wild halt.
Aber es heißt auch nichts.
Es heißt nicht, nein, nein, um Gottes Willen, aber es ist, nee, also bisher toi, 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 klopfe ich mal auf Holz, nicht. Aber so ein kleiner Wicht, ich weiß noch, als du mir dieses Bild geschickt hast aus der Klinik und ich dachte tatsächlich, das wäre bei euch zu Hause passiert, dass ihr noch im Urlaub gewesen seid, das habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich dachte so, krass, seid ihr gerade aus dem Urlaub gekommen und dann passiert das. Und dann wart ihr ja noch nicht mal bei euch zu Hause im Krankenhaus.
Erster Abend vom Urlaub.
Oh Gott, ey, und der kleine Wicht wieder da lag und dann hat er so den gesunden Arm. Also, ach nee, das ist ja erst im Krankenhaus dann gewesen.
Das war
erst
im Krankenhaus, dazu kommen wir noch.
Ja.
Aber er hat wirklich diesen ganz blauen Gips so bis nach oben. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe mich auch so geärgert, weil ich wusste, in diesem Ferienhaus gibt es eine Badewanne. Und unser Bad ist ja noch immer.
Stimmt.
Gibt's ja noch immer nicht. Das heißt, wir haben immer nur eine Dusche. Und ich wollte so gerne, dass der badet. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt hat er den Gips, jetzt kann er nicht baden. Das war ein Gedanke, den ich hatte zum Beispiel. Ja, und dann war es aber so lustig, weil wir hatten nämlich ich hatte meine Eltern angerufen und dann meinte ich, und da war er schon wieder ganz gute Dinge und dann meinten sie so, oh je, was hast du denn, zeig mal, meinten meine Eltern zu ihm und daraufhin zeigte er erstmal seine drei Kuscheltiere.
Ach Gott,
das war so süß. Und es hat ihn überhaupt, das fand ich spannend, dieser richtig klobige, große Gips, der quasi bis zur Schulter ja geht, hat ihn nicht gestört. Ich dachte mir, das wird ihn so fertig machen, da wird er weinen. Der hat, alles mit der linken, es ist der rechte Arm, muss ich dazu sagen, der ist im Gips gewesen. Er macht alles mit der linken Hand und auch die nächsten Tage, er hat alles einfach mit der linken Hand gemacht und hat das gar nie irgendwie, das hat ihn gar nicht so gestört. Das war erstaunlich. Und mach's jetzt mal ein bisschen kürzer. Wir haben dann nochmal am nächsten Tag mit dem Krankenhaus telefoniert. Die meinen, ja, sie müssen operieren. Es ist uns überlassen, ob wir in Deutschland operieren oder in Dänemark. Es würde auch reichen, wenn wir erst, das war dann an dem Freitag, es würde reichen, wenn wir erst am Sonntag, wenn wir zurück in Deutschland sind, operieren. Wir sollen mal da mit dem Krankenhaus sprechen und wir können aber auch in Dänemark operieren. Und uns war relativ schnell war klar, wir wollen in Deutschland operieren. Also das dänische Gesundheitssystem ist super, wird auch den Eindruck, den wir von dem Krankenhaus hatten, aber alleine für Nachsorgeuntersuchungen und Sprachbarriere und so ist es einfach besser in Deutschland für uns gewesen. Und ich habe dann auch hier in Potsdam mit dem Ernst von Bergmann Klinikum telefoniert und die waren auch so toll. Ich habe nämlich angerufen, meinte, hier, das ist die Situation, darf ich euch mal die Röntgenbilder schicken? Und sie meinten, nee, es geht eigentlich nicht, sie dürfen uns nichts schicken. Und wir sollen einfach mal zur Ambulanz kommen am Sonntag und da uns vorstellen. Und dann haben die aber später am gleichen Tag nochmal angerufen, irgendwie die Nummer rausgesucht. Wir haben auch gesagt, es war gar nicht so leicht. Haben extra nochmal rausgesucht und hatten doch schon mit dem Chirurgen gesprochen. Und dann hatte ich ein ganz langes Gespräch.
Okay.
Ja, die in Potsdam. Und der hat uns dann wirklich gesagt, ja, die OPs sind halt jetzt alle voll, aber wir sollen halt über die Ambulanz kommen. Und es muss operiert werden. Und zwar werden so Stangen reingesetzt in den Knochen quasi. Das sind so dünne Titanstäbe. Die werden reingesetzt und dann wächst es wieder richtig quasi. Und das Positive an dieser OP-Sache ist, er braucht keinen Gips. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich so, okay, gut, ja, klar, was auch immer. Wir machen genau das, was sie sagen.
Ja.
Und er meinte, er muss nüchtern sein, der Kleine. Also er darf 6 Stunden nichts gegessen haben. Ja, ein bisschen Apfelsaft ist okay, das ist übrigens, oder Wasser, aber auch gesüßter Tee, das ist übrigens was Neues. Früher hat man immer gesagt, dass auch Kinder höchstens Wasser und selbst Wasser nicht 1 Stunde vor der OP, wenn die OP unter Vollnarkose passiert, zu sich nehmen dürfen. Heutzutage sagt man anscheinend, dass Apfelsaft oder gesüßte Getränke vollkommen in Ordnung sind.
Okay.
Vielleicht sogar ganz förderlich. Also das ist ganz,
ganz
spannend, ja. Das war schon das erste Schwierige. Wir sind dann ganz früh losgefahren aus Dänemark. Fritz ist mit der anderen Family mitgefahren. Die haben sich mehr Zeit gelassen. Wir sind um 7 Uhr morgens losgezischt aus Dänemark, sodass wir um 14 Uhr in Potsdam sein konnten. Und dann erstmal ihm Frühstück zu geben und dann zu hoffen, dass er keinen Hunger kriegt.
Oh Gott, ja, stimmt. Die Fahrt, oh Gott.
Ja, die Fahrt ohne Snacks. Haben erst dann Gott sei Dank eingeschlafen, wir direkt zur Notaufnahme. Und dann ging auch alles ganz schnell. Dann wurde er wirklich, kam sofort dran. Es war so toll, das haben die wirklich toll gemacht. Der Gips war noch dran. Es war klar, er muss stationär bleiben. Das wussten wir schon. Er wird stationär operiert und ein Elternteil darf mitbleiben. Und dann gingen wir gemeinsam, es war ein Sonntag, deswegen durften ausnahmsweise Papa und Mama, also wir beide, mein Mann und ich, mit in den Narkoseraum. Und dort hat er so Schmerzmittel beziehungsweise Beruhigungsmittel bekommen. Also, muss mal nachgucken, genau, Midazolam, so Zaubersaft. Das sind so Benzodiazepin, also es so ein bisschen, es macht so high. Da gibt es auch so ganz viel, gibt es einen richtig lustigen Instagram-Kanal über Leute, die das genommen haben und was sie dann so sagen. Und ich sag's dir, Maria, ich weiß, es tut mir auch irgendwie leid, aber wir haben auch ein Video von ihm gemacht, natürlich auf keinen Instagram-Kanal hochgeladen, aber weil es so lustig in dieser absurden Situation war, weil er dann plötzlich sagt er, oh, also er nimmt diesen Saft. Vorher haben die noch so ein Pflaster ihm gelegt, wegen der, weil es muss ja ein Zugang gelegt werden. Da gibt es so Betäubungspflaster, dass es ihnen nicht wehtut, ja, den kleinen Mäusen.
Die kannst du im Übrigen auch, wenn Kinder bei Impfungen oder auch wenn sie dann mal eine Blutabnahme haben, kannst du dir die schon kaufen und kannst die vorher drauf machen, diese Zauberpflaster. Und dann merken sie die Stellen nicht mehr.
Ah, krass, das ist so gut, weil das wurde uns nämlich auch gesagt, dass das so wichtig ist, weil wenn es die erste Berührung ist mit einem Arzt oder so, dass sie da keine Panik dann kriegen oder sich das irgendwie traumatisch ins Gedächtnis einbrennt. Ja. Deswegen war ich total froh, dass sie ihm dieses Pflaster gegeben haben. Das Problem war nur, anscheinend haben sie da die Vene nicht gefunden und dann mussten sie es im Fuß machen und hat er keine Pflaster. Oh Gott, und er hat jetzt auch wirklich Schiss vor Ärzten, der arme Kerl. Aber jetzt komme ich eigentlich nach 20 Minuten zu dem Hauptding, was ich erzählen wollte. Was krass war, war dieser Moment, er kriegt diesen Saft, dieses Midazolam, und er ist erstmal super lustig, man merkt dann so, der Kopf fällt auch so ein bisschen nach vorne und dann sagt er so plötzlich, wo ist eigentlich Paulina und Catalina? Das eine ist so eine Babysitterin, das andere ist so ein Mädchen, was er ganz entfernt kennt, und dann fragt er halt so und dann sagt er plötzlich, guck mal, Mama, Geisterfuß. Und dann sagt er, das war so lustig. Es tut mir so leid, dass ich darüber lache, aber das war halt wirklich auch dieser Comic Relief in dieser Situation, weil der halt wirklich so high war. Und dann wird der, und das war schlimm, quasi ja dann abgeholt und in seinem Bettchen in den eigentlichen Narkoseraum gebracht. Da ist man dann nicht dabei.
Ja.
Und vorher wirst du aufgeklärt, was alles passieren kann. Das ist ja auch schlimm. Und dieser Moment, dass er da weggeführt wird und er hat nicht gewunken, weil er war schon so, er hat schon gar nicht mitgekriegt, dass er sich, dass er weggeht von uns, was ja super war. Und die Krankenschwestern haben immer noch gesagt, wink noch mal, Mama, Papa, wink noch mal, Mama, Papa. Und ich nur so, nein, nein, auf keinen Fall. Erinnern Sie ihn nicht daran, dass wir hier sind. Und dann geht er weg und wir stehen nur so und gehen raus. Und ich natürlich fix und fertig, wir beide. Wir wussten, es soll eine Stunde dauern. Wir sollten uns keine Sorgen machen, wenn es länger dauert. Und in deinem Kopf spielst du natürlich das ab mit, was ist das eigentlich, eine Vollnarkose, was passiert da? Die müssen da künstlich beatmet werden und so weiter, das ist schlimm. Oh Mann, du Arme.
Deine Geschichte, ich heule.
Ja, weil, und deswegen, ich finde es auch so wichtig, darüber zu reden, weil niemand bereitet einen darauf vor. Und ich weiß nicht, ob man sich auf so einen Moment vorbereiten kann, weil das ist ein ganz dunkles Ding, in das man sich reinbegibt, dieses Gefühl, diese Angst um die Kinder und das Kind ja so komplett in fremde Hände geben zu müssen. Kann man sich darauf vorbereiten? Sollte man?
Ich glaube, dass man nie darauf vorbereitet ist. Ich fühle das so krass mit dir mit. Und ich weiß auch noch, wie du da bei uns in der Maske gestanden hast und geweint hast. Und das ist wirklich, das legt sich wie so ein schwarzes Tuch über einen. Und man hat ja die schlimmsten Ängste in diesem Moment.
Ja, natürlich.
Und diese, also ist ja auch dann wurscht, ob es ein kleines Kind oder ein großes Kind ist. Aber wenn, die sind so hilflos und die sind dem ja auch so ausgeliefert. Und man ist halt auch nicht da und kann die beschützen und denen die Hand halten.
Nee, das ist ganz schlimm.
Du musst sie einfach loslassen in dem Moment.
Du musst sie loslassen in dem Moment. Und das Schlimmste sind diese Gedanken, die man hat mit, was ist, es geht was schief und das war jetzt das letzte Mal, dass ich mein Kind gesehen habe.
Oh mein Gott.
Also das war wirklich, das war so schlimm. Und ich weiß noch, dass mein Mann und ich, was macht man in dieser Stunde? Sie meinten dann zu uns, gehen Sie raus, machen Sie einen Spaziergang. Ich meine, wir kamen ja direkt aus Dänemark. Ich wusste, ich werde stationär da bleiben bei ihm. Das heißt, wir sind dann zum Auto gegangen, haben die Sachen noch mal ein bisschen umgepackt, so dass ich ein bisschen, Gott sei Dank hatten wir ja noch ein paar Sachen von unserem Urlaub. Genau. Das muss ich ja nur noch mal vom großen Koffer rausgucken. Okay, was ist jetzt noch sauber? Was kann ich mitnehmen und so weiter? Weil wir waren davor auch nicht mal zu Hause. Wir sind wirklich direkt hingefahren. dann waren wir damit fertig, waren immer noch erst 25 Minuten rum. Mhm. Nee, genau, das allererste, was wir gemacht haben, war, wir haben uns runter in die Cafeteria gesetzt und haben uns ein Eis und irgendein Zuckergetränk geholt. Ich meine, wir gönnen uns jetzt was.
Ja.
Das war dann auch komisch, weil ich habe gemerkt, dass Leute mich erkannt haben. Und ich bin normalerweise, stört mich das gar nicht, wenn Leute mich erkennen. Ja. Aber das war eine Situation, das wäre wirklich der schlimmste Moment gewesen, wenn mich jemand angesprochen hat. Gott sei Dank hat mich niemand angesprochen. Ich habe auch, später hat mir jemand geschrieben, ah, ich habe dich doch gesehen in dem Ding. Mhm. Das wäre das Schlimmste gewesen. Konnte da nicht reden. Und dann haben wir das alles gemacht, dann haben wir das gegessen, dann haben wir die Tasche eingepackt und waren trotzdem erst 25 Minuten oder was um. Und dann haben wir es nicht mehr ausgehalten und haben uns wirklich haben uns dann oben vor diesen OP-Bereich gesetzt. Da gab es so eine kleine Warteecke. Und dann haben wir uns einfach nur stumpfsinnig Instagram durchgescrollt, irgendwie geguckt. Ich bin dann auf und ab getigert die ganze Zeit. Und wir haben nicht geweint. Es war immer, einfach nur eine Anspannung. Und dann kam die Oberärztin. Es kam eine Stunde war vorbei, dann war es eine Stunde 15. Ich dachte mir, muss doch jetzt schon fertig sein. Dann kam die Oberärztin, meinte, es ist alles gut verlaufen. Und ich habe ja noch ganz kurz dann wie so im Nebel, wirklich wie das manchmal filmisch aufgearbeitet ist, dass man dann alles danach nur noch so im Nebel hört, dann geht sie weg. Und dann habe ich voll angefangen zu heulen. Wieder die Anspannung voll abgefallen. Und dann meinte sie, ja, sie können jetzt auch gleich zu ihm. Und wir durften dann auch zu ihm beide wieder. Das war es auch besonders normal, weil es ist, glaube ich, nur ein Mensch, ein Elternteil, was mit darf. Auch voll krass, wen entscheidet man sich, wer darf dann mit in dem Moment. Aber dass wir dabei sein konnten, wenn er aufwacht.
Ja.
Und da dachte ich mir, oh, wie schön, wenn ich ihn jetzt sehe, wenn er aufwacht und so. Und ich sag's dir, Maria, nichts hat mich darauf vorbereitet, was jetzt geschah. Um wieder meine Teaser-Sache. Und zwar, ich dachte mir, der wacht jetzt auf und ist vielleicht alles ein bisschen komisch. War sowieso komisch, weil sein Arm war nicht mehr im Gips, sondern der hatte nur zwei Pflaster. Es waren zwei kleine Einschnitte, wo diese Titanstangen eingeführt wurden.
Das wollte ich nämlich fragen. Hat er jetzt eine lange Narbe oder ist das jetzt
klein? Nee, eine ganz mini kleine Narbe am Handgelenk. Also ein Schnitt. Ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt als Narbe oder nicht. Und einen mini kleinen Schnitt mit Nähten jeweils ein bisschen, 3-4 Nähte, am oberen, also unterm Ellbogen.
Krass.
Das wird wirklich, das ist ganz minimal invasiv, wird das so reingeschoben. Und ich dachte mir, der wacht jetzt auf und das ist alles halbwegs okay. Und der ist aufgewacht und war wie vom Teufel besessen. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Und als ich jetzt ein bisschen mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist mir ein Begriff untergekommen. Und zwar ist es ein Phänomen, das heißt Emergence Delirium.
Ja.
Und das haben so 10-30% von Kindern unter 6 Jahren, dass sie, wenn sie nach einer Vollnarkose aufwachen, ganz hysterisch sind. Also der ist wirklich, er war so hysterisch, der hat so viel geschrien. Also die Symptome sind auch Schreien, Aggressivität, Desorientierung, weil das Gehirn so empfindlich reagiert auf diese Narkoseausleitung. Die werden ja so richtig ausgeleitet aus der Narkose. Und ich denke mir, das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Kind in Tiefschlaf aufweckt, dann sind die ja auch manchmal zuerst so ganz grumpy, obwohl die ja gerade geschlafen haben. Und es war das aber mal 100. Und das Schlimmste ist, du willst dein Kind ja trösten in dem Moment und du willst, und er hat das so abgeblockt. Der wollte nicht angefasst werden, der wollte auf dem Boden und er darf ja diesen Arm nicht belasten, da ist ja kein Gips dran. Und dann hat er gleichzeitig noch hier diese Schläuche von der Kanüle da am Fuß. Das wollte er sich rausreißen. Also deswegen, mein Mann, der arbeitet ja auch als Rettung oder hat als Notfallsanitäter und Rettungssanitäter gearbeitet, der hat mir auch erzählt, das ist wirklich schon so ein Ding. Die Leute, wenn die manchmal aufhören, die wollen sich das ja rausreißen. Ne? Das ist es auch bei Kindern, ist es halt noch viel krasser. Und der wollte sich das rausreißen und der hat so geschrien und geschlagen und wollte auf den Boden und wollte nicht umarmt werden. Und es war so schlimm. Und in der Recherche, die ich gemacht habe, habe ich herausgefunden, es dauert so zwischen 5 und 15 Minuten im Normalfall. Aber bei uns waren das auf jeden Fall, ich sag mal, eine halbe Stunde.
Krass.
Und es fühlt sich noch viel länger an. Und das Schlimmste ist, du hast ja dann die Anästhesisten, die dürfen dich ja erst gehen lassen, wenn du wirklich komplett fein bist wieder. Und so war es natürlich auch in diesem Fall. Und dann haben sie ihm die ganze Zeit mehr und mehr Beruhigungsmittel gegeben. Wie gehst du mit der Situation um? Das heißt, es wird mehr gespritzt. Und es war wirklich extrem, weil ich mir dachte, oh Gott, jetzt von einer Katastrophe in die nächste. Ja. Und auch, dass man wird über alles aufgeklärt, aber dass man wird nicht darauf vorbereitet, was sein kann danach, nach der Narkose.
Dass dir das auch nicht, also dass das nicht, ich meine, das passiert ja scheinbar ja doch hin und wieder mal.
Ja.
Dass die dann auch nicht sagen, es kann sein, dass er dann, wenn er wach wird, orientierungslos ist und aggressiv ist und so. Und dann werden wir da sein und werden ihm irgendwas geben damit. Aber auch da ist man ja auch, ja, dann kriegt er wieder ein Beruhigungsmittel, ja, ne? Ja. Und ist dann so total so ruhig gestellt. Das ist ja auch krass.
Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie lindern kann, dieses Gefühl, was ich da hatte. Weil ich meine, immerhin haben sie ja auch gesagt, als es dann so war, meinen sie, sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist normal. Das liegt an der Vollnarkose, das liegt an diesem Benzo-Zaubersaft-Dings, vorher, der ihm vorher verabreicht wurde. Es ist vollkommen normal. Machen Sie sich keine Sorgen. Und trotzdem, je länger das dauert, je mehr die spritzen müssen, je mehr Blicke, die sich, man ist ja dann auch so hypersensibel und alles wird interpretiert, was man sieht, wie das Pflegepersonal mit untereinander agiert oder kommuniziert. Das war richtig, richtig schlimm. Also das war wirklich gruselig. Und dann irgendwann kamen wir dann auf die Station. Das war dann auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, warum habe ich keine Zusatzversicherung? Also wir waren alleine in einem Zimmer zuerst und dann kam aber noch jemand, ich habe keine Zusatzversicherung zurzeit oder nur in Österreich, glaube ich, ist auch so dumm, ne? Weil ich immer denke, brauche ich nicht, bis es dann soweit ist. Wie mein Fahrrad wurde geklaut, habe auch keine
Zusatzversicherung. Auch die Kinder, weißt du, dass die dann so eine Zusatz haben.
Ja, ist so wichtig ist ja für die auch, ne?
Wichtig, ja.
Ey, ja, ich weiß, ich muss mich wieder drum kümmern.
Das können wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen, dass man darüber mal
so ein Versicherungsthema. Wow, das wird spannend. Aber es ist wichtig halt, wenn man dann in der Situation ist.
Voll die lame Folge.
Ja, aber es ist dann halt doch so wichtig. Ja, und dann kam aber noch ein anderes Kind mit der Mama und die waren total lieb und es war dann auch schön. Manchmal ist es ja auch schön. Manchmal ist es auch schön, wenn man sich dann austauschen kann oder ein bisschen, kannst du mal kurz gucken, ich muss aufs Klo.
Ja,
also
genau.
Das ist ja wirklich schwierig.
Stimmt.
Ja. Und ich war so froh, weil Gott sei Dank durfte ich bei ihm im Bett schlafen. Das ist ja auch immer ein Ding, ne? Gott sei Dank durfte ich bei ihm im Bett schlafen. Und wir durften dann sogar schon nach der ersten Nacht nach Hause.
Ach krass, wie schnell das heute geht. Ne?
Ja, nee, eigentlich sind 2 Nächte vorgesehen. Aber ich sag's dir, Maria, du willst nicht mit dem Kind, das voll in der Trotzphase steckt, in einem Krankenhaus sein, in einer ungewöhnten Umgebung. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Also ich habe echt gefragt und er auch nicht. Und das Schlimme war, wir waren auch nicht so gut vorbereitet. Zum Beispiel hatten wir keine Hausschuhe mit, weil ich hatte noch überlegt, okay, was müsste man denn eigentlich, was kommt eine Packliste für einen stationären Aufenthalt? Ne?
Ja.
Also ein Kuscheltier, Wechselklamotten, eine kleine Trinkflasche vielleicht, die so passt, Bücher, Spielzeug ein bisschen. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, waren Hausschuhe, weil wir waren, kamen ja direkt aus Dänemark, da hatten wir halt keine Hausschuhe mit oder so Stoppersocken hatten wir nicht und der ist dauernd hingefallen, der darf ja nicht hinfallen, der darf ja nicht auf den Arm fallen. Und ja, also ich wollte unbedingt nach Hause und dann haben sie auch gesagt, okay, das geht. Und wir haben ja viele Nachsorgeuntersuchungen, die sind nämlich jetzt auch 3 Monate drin ungefähr, diese Stäbe, und dann werden die rausgenommen. Und das ist so krass, der hat echt keinen Gips, ne? Der ist jetzt komplett und er kann den Arm auch bewegen. Der kann den bewegen, ganz normal. Er darf ihn halt nicht belasten, ist auch schwierig.
Ja.
Aber, ja.
Aber, also, wird er das
gut überstehen?
Nein, aber also, ich meine, hast du das Gefühl, dass er vorsichtiger ist?
Ja, das hat mich nämlich auch gefragt. Also ich habe schon das Gefühl, dass er vorsichtig ist. Mhm. Er sagt doch immer, oh, er hat noch einen kaputten Arm. Aber er sagt doch, ist wieder gut, keine Schmerzen, aber Arm noch kaputt. Also ist ganz krass, auch wie krass, dass er mir die Diagnose gesagt hat.
Ja.
In der ersten Sekunde. Das Erste, was er mir sagt, ist, Mama, Arm ist gebrochen.
Aber hatte er denn, dass er das wusste, hatte er schon mal irgendwie mit jemandem Kontakt, der einen gebrochenen Arm?
Nein, keine Ahnung, noch nie. Das stimmt. Ich weiß nicht. Wir haben noch nie darüber geredet, glaube ich, dass man sich was. Also,
oder ist im Kindergarten jemand gewesen?
Im Kindergarten vielleicht.
Ja, ich meine, gut, wenn er.
Man spürt das jetzt vielleicht
wahrscheinlich, wenn das durchgeknackt ist, dann.
Dann hört man das auch, aber trotzdem dieses Gebrochen, das ist doch krass, dass er das eigentlich so gesagt hat.
Und wisst ihr denn, wie es passiert ist? Also ist er einfach auf dem Trampolin selber gefallen oder hat er nur gesessen und die Freundin ist gesprungen und er ist dumm aufgekommen?
Ich glaube, er ist einfach nur dumm aufgekommen. Also ich habe ihn ja gesehen, er war die ganze Zeit in meinem Blickfeld. Er saß zuerst auf dem Bauch, er saß zuerst. Das wäre auch eine Kunst. Er saß zuerst auf seinem Popo und dann ist sie gesprungen und durch den Rebound ist er so auf den Bauch gefallen. Und da, ich schätze, dass es da passiert. Aber ich meine, der hat doch jetzt auch nicht so viel Gewicht. Das muss so krass gewesen sein, dass er mit seinem eigenen Körpergewicht da 3-mal diese Knochen bricht.
Naja, die sind und auch komplett noch klein,
durch,
ja,
teilweise. Also das ist krass. Ja, und was ist mit dem Gips und seiner, ob er damit vorsichtig ist, angeht? Also ich glaube, er ist schon vorsichtig damit. Was mich gestresst hat, ist, dass ich dachte, wir können ihn jetzt 3 Monate nicht in die Kita schicken, weil da darf nicht noch mal was passieren. Die Ärztin meinte auch zu uns, es gibt Kinder, passiert selten, aber kurz bevor die Stäbe rauskommen, sind sie wieder so doof gefallen, dass die wieder gebrochen sind. Also wir müssen trotzdem aufpassen, dass sie nicht, und also ich habe dann auch gefragt wegen Kita und sie so, naja, muss halt eine One-on-One-Betreuung gewährleistet sein. Und ich dachte mir, das kann ich ja noch nicht mal zu Hause gewährleisten. Ich muss irgendwie, da sind wir wieder beim Thema Loslassen, darauf vertrauen, dass er das selber auch kann. Natürlich achte ich darauf, sage ich mir, er darf keinen Pucki fahren, er darf nicht klettern und so weiter. Aber ein bisschen muss ich kann ihn jetzt nicht die ganze Zeit tragen. Und beim Kinderchirurg, als wir zur Nachkontrolle waren, meinte der auch, nee, das ist okay, er kann in die Kita, wenn die Kita sagt, sie hat ein bisschen mehr ein Auge auf ihn. Und unsere Kita meinte, ja, ja, klar, sie passt halt auf. Inwiefern es jetzt passiert oder nicht, weiß ich nicht. Und was meine Sorge ist eigentlich, ist, dass die anderen Kinder ja, wenn der Gips fehlt, nicht wissen, dass da was ist.
Ja, und weißt du, das ist schnell mal ein Gedränge oder ein Geschubse, ne? Wenn dann so kleine Mäuse dann da so in der Gruppe irgendwie abhängen.
Ja.
Oder einer haut mal mit irgendwas. Also hätte ich, ja.
Ja, das ist gruselig. Geht halt schnell. Also ich hoffe da einfach, ich muss da den BetreuerInnen vertrauen, den ErzieherInnen, dass sie da ein bisschen Auge drauf haben, dass Franz das auch kommuniziert. Und dann hoffe ich einfach, dass nichts passiert. Ich meine, mehr kannst du ja nicht machen.
Nee, du kannst ihn ja jetzt nicht in eine Gummizelle 3 Monate sperren.
Nee. Aber ich habe auf jeden Fall ganz spannende Sachen jetzt rausgefunden, als ich mich damit beschäftigt habe. Und zwar, was glaubst du, also bis was für einem Alter darf ein Elternteil mit im Krankenhaus bleiben, sodass es von der Krankenkasse übernommen wird? Weißt du das?
Dass es übernommen wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Tochter, die hatte, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war nach Corona irgendwann. Da musste sie ins Krankenhaus und da haben sie nicht gewusst, ob sie dann auch über Nacht dort bleiben muss zur Überwachung. Und dann haben sie auch gesagt, ob ich da bleiben will. Und da war sie ja auch schon groß. So. Aber ich hätte auch da über Nacht bleiben können.
Ah, damit cool, sie das wäre übernommen gewesen. Ja. Okay, weil das hat mich nämlich auch gewundert, das, was ich gefunden habe jetzt bei der Recherche, ist, dass Kinder unter 9, da darf ein Elternteil bleiben, da wird es automatisch übernommen.
Ja.
Und über 9 nur in Ausnahmefällen mit ärztlichem Attest und so. Das finde ich krass. Du kannst doch nicht jetzt ein 9-jähriges Kind, das alleine dann im Krankenhaus lassen.
Ja, und das wäre mir auch wurscht von der Krankenkasse. Also dann in dem Fall würde ich sagen, jetzt zahle ich auch selber.
Ja, klar, aber was ist, wenn du die Möglichkeit
nicht hast? Wenn du die Möglichkeit nicht hast, ist es sowieso ganz schlimm. Aber wie kannst du auch sagen, dass ein 9-jähriges Kind durchaus in der Lage ist, alleine da so eine Nacht im Krankenhaus zu verbringen? Du weißt ja nicht, also.
Ja, und was ist mit mehreren Nächten zum Beispiel auch? Und ich finde es auch, ich fand es schon als Erwachsene schwierig, mich jetzt in dieses Krankenhaus reinzuarbeiten. Zum Beispiel war das nämlich so, dass man nicht das Essen bekommen hat, sondern es gab einen Essensraum wie eine Küche und da konnte man sich dann zu gewissen Zeiten was holen.
Ah.
Das fand ich auch total spannend, war irgendwie cool.
Ja.
Weil das halt.
Buffet.
Ja. Naja, so ungefähr.
Aber ich hole mir auch was vom Dessert.
Ja, genau. haben Sie auch Pina Colada oder nur den Wein, der hier steht? nee, das ist schon irgendwie cool, aber auf der anderen Seite natürlich auch anstrengend. Das ist halt noch ein Gang mehr und noch ein, aber das erstmal alles so rauszufinden, die hatten natürlich dann, das war schon toll, die hatten dann auch so ein paar immer so Aktionen, Kinderbasteln und so. Ach, weil schön. Da war zum Beispiel ein Mädchen, die war da halt schon 3 Wochen auf dieser Kinderstation. Ach, ich meine, das ist ja krass.
Ja.
Und klar, dann ist auch die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, was da 3 Wochen ist, kannst du als Elternteil da wirklich 3 Wochen bleiben? Was macht das mit dir? Wie ist das mit der Arbeit?
Ja.
Und da habe ich nämlich auch gesehen, dass halt, also der Arbeitgeber, der kann freiwillig bis zu 3 Tage Lohnfortzahlung leisten quasi. Also es kann sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, unser Kind, also ich in meiner Situation zum Beispiel, ich muss jetzt da bleiben, okay, dann würde das einfach, es kommt natürlich auch auf die Kulanz an, ne? Bei unserem Arbeitgeber, die sind eh super, da ist die Kulanz sehr hoch. Mhm. Aber Ansonsten kann es sein, dass du da wirklich Kinderkrankengeld von der Kasse beantragen musst. Und es sind auch nur 15 Tage pro Elternteil. Ist nochmal ein bisschen anders, wenn du alleinerziehend bist und so. Und je nachdem, wie viele Kinder du hast. Also wenn du zum Beispiel zwei Kinder hast, dann sind es, oder mehrere Kinder, sind es, glaube ich, 30 Tage. Und die kannst du dir dann aufteilen, wie du möchtest quasi. Okay. Aber das ist ja auch super anstrengend, ne? Also, dass man das erstmal beantragen muss und so.
Ich find, ja, vor allem, du hast ja dann in dem Moment schon sowieso den Kopf voll, ne?
Ja,
und
natürlich.
Da musst du dich dann auch noch mit irgendwelchen Anträgen und Behörden rumschlagen. Ist doch ätzend.
Ja, ich finde das auch super schwierig. Also ich hatte mir dann auch nur, ich bin dann auch nur drauf gekommen, dass ich mir noch so einen Wisch aushändigen lasse, dass ich im Krankenhaus war, weil die Person vor mir das gemacht hat. Ja. Weil ich noch dachte, ah ja, stimmt, ich muss irgendwie meinem Arbeitgeber auch sagen, hey, ich war jetzt hier im Krankenhaus, deswegen konnte ich nicht kommen oder so.
Ja.
Ja.
Aber wer weiß denn sowas?
Ja, ich finde das so schwierig. Da wird so, das ist dann so wenig aufgegangen. Oder dann, was ich auch ganz spannend fand, ist, dann kam ein Brief von der Krankenkasse, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, macht aber total Sinn. Kurz nachdem wir wieder da waren, und zwar, wir haben gehört, dass ihr Sohn in einem Unfall war, war das ein Fremdverschulden? Weil die natürlich dann Geld einfordern können. Ach oder so. Anklage erheben können quasi oder weiß ich nicht.
Was und du so, ja.
Ja, das Trampolin, die Todesmaschine. Ja, nee, wir verkaufen jetzt erstmal unsere Trampolin, was wir zu Hause haben. Ja, aber der Kleine, der möchte immer wieder drauf, auch jetzt noch, der will auf unser Trampolin drauf.
Ja, die finden das toll, ne?
Ja, ich sag's dir, das war wirklich das war wirklich jetzt ein krasse paar Wochen. Und ich bin froh, dass es ihm jetzt gut geht. Und da ist er jetzt tatsächlich wieder in der Kita seit 2 Tagen. Halleluja. Und wir haben es überstanden. Und die nächste OP, jetzt wenn diese Stäbe rausgenommen werden, die ist auch nur ambulant. Ich weiß jetzt nicht, ob die wieder, die muss ja wahrscheinlich wieder unter Vollnarkose sein. Dann weiß ich wenigstens, bin ich schon mal, soll mein Mann mitgehen? Weißt du was? Soll mein Mann mitgehen? Ich halte es nicht mehr aus.
Naja, weißt du nicht, vielleicht ist es auch, naja, gut, wenn es, ja.
Ich weiß nicht, ja, man denkt ambulant, das geht es ja mit Vollnarkose, aber ich hatte ja auch, ich musste mir einen Teil von meiner Spirale unter Vollnarkose ambulant ausoperieren lassen.
Ja.
Ich weiß nicht.
Aber dann kann man ja schon sagen, dass er beim letzten Mal so reagiert hat. Vielleicht kann man das dann irgendwie anders ausschleichen.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch nicht mehr, ich finde es nicht mehr so krass, weil ich finde es ja so krass, man weiß ja nicht, wie ein Körper auf Vollnarkose reagiert.
Ja.
Und jetzt, wo es einmal schon hatte, ist meine Angst nicht mehr ganz so hoch. Du weißt ja am Anfang nicht, du weißt ja auch nicht bei so kleinen Kindern, du musst am Anfang sagen, okay, gibt es Unverträglichkeiten?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Boah, das stresst mich hart, ey.
Ja, das war so schlimm. Was für ein Ritt.
Es ist schlimm, Oliver.
Und diese Gedanken mit, also dann auch immer, ich hatte auch immer natürlich eine wahnsinnige Dankbarkeit, dass nichts Schlimmeres ist. Mhm. Wenn du in diesem Krankenhaus bist oder auch als ich noch in Dänemark im Krankenhaus war, wo wir da noch nicht genau wussten, ich habe mir immer gedacht, boah, es kann so schnell,
ja,
kann was ganz Schlimmes passieren.
Ja.
Das Leben kann sich so schnell komplett ändern. Es gibt so viele Menschen da draußen, die schlimme Schicksalsschläge erleiden mussten.
Mhm.
Und trotzdem dürfen wir auch in unserem kleinen Rahmen, wenn uns mal sowas passiert, wie zum Beispiel bei dir dieser Schockmoment mit, als du plötzlich ins Krankenhaus musstest, oder jetzt bei mir dieser Schockmoment mit dem Kleinen, den wir erleben mussten, wir dürfen trotzdem auch darüber reden, der hat auch eine Daseinsberechtigung, dieser Schockmoment, weil das für uns eben vielleicht in diesem, bis jetzt in unserem Leben, einer der größten Schockmomente war. Das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der jemanden verloren hat oder sowas.
Ja.
Aber das ist, ich weiß nicht, irgendwie auch.
Naja, du weißt du was, ich finde bei Kindern, man will einfach nicht, dass die Schmerzen haben und dass die krank sind. Man will, dass die Kinder immer gesund sind und immer glücklich sind. Mich stresst das total. Ich denke mal so, dann lieber alles Schlechte zu mir.
Ja, ja.
Aber meine Kinder, die sollen gesund sein.
Ja.
Also die sollen irgendwann, wenn die uralt sind und keine Zähne mehr haben und trotzdem immer noch helle im Kopf, dann sollen die schlummern gehen mit 120.
Ja.
Und einfach einschlummern.
Ja, das stimmt, ja.
Aber denen darf nie was passieren.
Das denkt man irgendwie so, ne? Ja, ich weiß. Ich habe gestern auch mit einer Freundin gesprochen und da ging es darum, dass sie umziehen möchte und dieser Umzug, das Ziel des Umzugs, stammt vom Wunsch des Kindes. Also das Kind hat sich gewünscht, wo sie hinziehen, wirklich international, ganz krass. Und sie meinte, und das fand ich so spannend, sie hat das Gefühl, sie ist ihm natürlich schuldig, das zu machen, was er möchte, weil er wurde gar nicht gefragt, ob er leben möchte, ob er in diese Welt gesetzt werden möchte.
Ja,
und sie, natürlich möchte sie, dass sie, dass er glücklich ist dann, weil sie deswegen die Verantwortung auch hat.
Ja, gut.
Also das ist, ist ein krasser Gedanke, aber ich dachte mir so kurz so, oh mein Gott, ja, ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum wir auch so protective sind, weil wir haben ja entschieden, wir wollen ein Kind und klar, das hat sich dann so ergeben. Das Spermium hat gewonnen.
Lichtexplosion im Bauch. Bam.
Flubi flupp. Flubi flupp. Raus.
Ja gut, wir sind ja alle nicht gefragt worden, aber trotzdem bin ich, also ich bin ja, ja, man ist ja irgendwie auch, also eigentlich ist man ja froh, wenn man auf der Welt ist und leben darf.
Ja, das stimmt.
Also die meisten, würde ich jetzt einfach mal so sagen, die meisten sind schon eher froh, wenn sie auf der Welt sein dürfen. Aber es ist ein interessanter Ansatz.
Ja, bei mir hat das was ausgelöst, aber manchmal gibt's ja so manche Sachen, wo man so kurz denkt so, ja, okay, krass, ja, stimmt. Also einfach nur, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das was verändert in meiner Beziehung zu meinem Kind, sondern das ist eher für mich so eine der vielen Erklärungen, warum ich auch natürlich möchte, dass es meinem Kind gut geht. Also weil ich ja doch irgendwie die Verantwortung habe halt. Also abgesehen davon, dass ich natürlich die Verantwortung habe, weil er noch nicht so weit ist, dass er selber die Verantwortung für sich tragen kann.
Aber das ist ja auch, wenn die älter sind, hast du das immer noch. Also du willst einfach immer, und ich glaube, es geht auch unseren Eltern so, also man will einfach, dass die eigenen Kinder immer gesund sind. Generell möchte ich, dass es allen Kindern auf dieser Welt gut geht und dass keines irgendwie Kummer, Hunger, Schmerzen erleiden muss, ja. Also ich will, dass es allen Kindern gut geht, weil es ist einfach das größte Wunder, was es gibt auf dieser Welt, Kinder. Und dass es überhaupt dazu kommt, dass welche krank werden oder dass es welche gibt, denen es nicht gut geht, weil sie einfach in schlechten Umfeldern leben müssen und schlechte Voraussetzungen haben, finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz natürlicher Urinstinkt, den wir in uns tragen, dass wir diese kleinen Wesen schützen. Und auch wenn sie groß sind, immer beschützen wollen. Das ist tatsächlich ganz witzig, weil ich gestern in einem Interview darüber gesprochen habe, eine niederländische Neurowissenschaftlerin hat die Gehirne von Frauen gescannt. Und es ist so, dass wenn du mit Eintritt der Schwangerschaft verändert sich das Gehirn der Frau. Und nachhaltig, also es bleibt auch für immer ja dann so.
Krass.
Und das ist auch eigentlich ganz natürlich und irgendwie auch einleuchtend, weil natürlich die Frau im ja darauf ausgelegt ist, dann dieses Kind auszutragen und ja dann auch es beschützen möchte, ne? Und das verändert halt einfach alles und auch im Gehirn. Und du konntest dann zu 100% unter diesen Scans sehen, welches ist das Gehirn einer Mutter und welches ist das Gehirn einer Frau, weil sie so komplett unterschiedlich sind.
Aber und wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel adoptiert oder das Kind weggibt? Ist es wirklich jetzt nur
Es ist einfach dieser Prozess.
Also es ist wirklich nur mit dem dem körperlichen Ding. Und dann frage ich mich aber, kann man das auch irgendwie erlangen, wenn man wirklich adoptiert?
Ich denke vielleicht, dass ja in uns ist ja diese Anlage auch drin, wenn wir also Muttergefühle entwickeln, weil wir welche haben wollen. Vielleicht passiert das dann auch, aber ich denke, durch die Schwangerschaft und diese ganzen hormonellen Veränderungen ist das einfach dann. Ist im Gehirn, sind da plötzlich Areale viel größer und freigeschaltet, die vorher eben nicht so ein Augenmerk hatten.
Ja.
Das finde ich total interessant. Man sagt doch auch, es gibt diese Muttertät. Hast du das schon mal gehört? Das ist ähnlich wie in der Pubertät. Das sind diese selben Hormone, die auch in der weiblichen Pubertät einfach so krass sich verändern, ist auch eben, trägt dann auch dazu bei, wenn du schwanger bist.
Krass.
Und das bleibt dann. Ja. Also egal, wie wir uns anstrengen, Olivia, wir können sowieso nie wieder die Frau werden, die wir mal waren vor unseren Kindern. Und mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich das sogar richtig, richtig cool.
Ja, schön, ne?
Weil ich weitergegangen bin.
Oh, ist wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wirkt. Ja, also wirklich. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jede Frau, die keine Kinder hat oder keine Kinder möchte, immer eine Raupe bleibt.
Nein, um Gottes Willen, ich bin auch ein Schmetterling. Ein
anderer.
Schöner Schmetterling. Aber ich finde das total faszinierend und ich glaube, dass es einfach in uns drin ist, dass wir natürlich wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Also wenn du ein normal denkender Mensch bist, ja, ich rede jetzt von den guten Menschen.
Ja.
Ja, muss man ja wirklich so sagen. Also geht dem kleinen Frosch jetzt wieder halbwegs gut?
Es geht ihm wieder ganz gut. Und ich finde das so spannend, wie der dann trotzdem so agiert mit seiner Hand. Und manchmal, wenn er keinen Bock hat auf den Kindergarten, dann tut er so, ich weiß ja, der kann ja super mit der Hand agieren, ne? Aber wenn er keinen Bock hat und sagt, aber Mama, Arm kaputt. Dann fängt er fast an zu weinen und sagt, aber Mama, Arm, aua. Und dann irgendwie denke ich ihn ab und sage High Five. Und plötzlich macht er mit dem Arm, der mir so wehtut, macht er dann das High Five. Also der hat wirklich auch so, der manipuliert schon so ein bisschen. Krass. Der weiß schon, das zu nutzen.
Ja, das wissen die sofort, ne, wie das funktioniert. Richtig clever eigentlich. Ja, man denkt so, boah, geil, dass du hier schon
voll
so
gut. Ey, apropos cleveres Kind, neulich hatten wir beim Abendessen lang so 3 Gurkenstücke und 2 Apfelstücke irgendwie noch auf seinem Teller und wir so, wie viele Äpfel hast du? Und er guckt uns an, 2. Wie viele Gurken hast du? 3. Und mein Mann und ich so, oh mein Gott, jetzt haben wir noch so ein kluges Kind.
Nicht noch so ein schlaues Kind.
Oh nein. Und dann haben wir den anderen dazugeholt. Fritz meinte, guck mal, was Franz schon kann. Und dann haben wir ihn halt noch in den Freistellt, wie viele, da war irgendwie noch ein Stück Toast, wie viel Toast hast du? Und er so, 11. Und dann war uns klar, ah, okay, es war ein glücklicher Zufall.
Das hat er euch einfach aber auch gesagt. Hat er gedacht, ach Gott, jetzt werde ich Mama und Papa mal wieder ein bisschen beruhigen.
Ja, genau, wieder normales, wie Bossbaby.
Ich tue mal jetzt so, als wäre ich ein ganz normales Kind.
Also ja, aber ich bin sehr, sehr froh, dass er einfach ein normales Kind jetzt gerade ist. Mit ein bisschen Superpower wegen Titanstange im Arm. Kann auch nicht schaden.
Krass, ey.
Ja, kleiner Cyborg.
Oh Mann, ey, gute Besserung, du kleiner Cyborg.
Ja, apropos, zu dem muss ich jetzt gleich nach Hause. Deswegen radeln.
Ja.
Spreche ich jetzt diese Folge ab. Vielen Dank, dass ich euch mein Leid, beziehungsweise das Leid meines Kindes klagen durfte, aber irgendwie verwischt sich das ja, das eigene Leid und das ein Leid des Kindes. Und ja, krass, ne?
Voll einfach. Krass. Aber die stecken das immer ganz gut weg.
Eben.
Schnell, eigentlich bemerkenswert. Weil die einfach auch Bock haben, weiterzumachen.
Ja, genau. Die haben noch so viel Kraft und Energie.
Ja. Also, und ich hoffe, ihr habt auch noch viel Kraft und Energie für den Rest der Woche. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr eine Mama habt, die uns vielleicht auch gerne mal hört, dann könnt ihr uns ja gerne weiterempfehlen.
Oh ja, da würden wir uns freuen.
Tschüss.
Tschüss.